Vis-à-vis.
Frau Eisel, Sie und Ihr Mann haben drei Kinder, drei jugendliche Kinder, darunter die mehrfach schwerstbehinderte Tochter Lena, die jetzt fast 18 ist. Was heißt das im Alltag? Wie sieht Ihr Alltag aus?
Also der hat sich natürlich mit jedem weiteren Kind auch nochmal geändert. Also als Lena auf die Welt gekommen ist, gab es natürlich den Schockmoment, was bedeutet das jetzt? Keiner wusste Bescheid, was ist das für eine Behinderung? Ist sehr, sehr selten. Und der Alltag, ich würde sagen, einerseits hat die Lena uns sehr zusammengeschweißt als Familie, weil wir sehr viel mehr zusammen machen mussten, vor allem eben als Lena dann älter wurde, selber im Teenie-Alter war, hätten andere Kinder eben, wären Flügge geworden, die Lena eben nicht. Und so haben wir jetzt immer noch, obwohl alle einigermaßen alt sind, machen wir viel zusammen. Andererseits bedeutet es natürlich auch, dass die anderen Kinder zurückstecken müssen, warten müssen, nicht genügend Zeit und Aufmerksamkeit bekommen im Alltag und überhaupt. Und deswegen sind es auch tatsächlich drei, weil als das zweite geboren wurde, hatten wir gedacht, nur im Schatten aufzuwachsen von einem behinderten Kind ist nicht so toll. Und haben ihr eben gewünscht, dass sie auch einen Ansprechpartner, einen Spielpartner hat, auf den sie nicht nur Rücksicht nehmen muss. Genau, und so sind wir dann eine runde, fünfköpfige Familie geworden.
Wie viel Zeit verbringt Lena denn zu Hause? Weil es gibt ja verschiedene Einrichtungen, es gibt ja, glaube ich, auch da schon eine Schulpflicht, oder liege ich damit ganz falsch? Also, dass sie in irgendeine Form eben auch von Beschulung geht, oder ist sie dazu gar nicht in der Lage?
Doch, also die Lena war in einer Inklusionskita. Das hat sehr lange gedauert, da eine zu finden, die sich auch mit dem inklusiven Gedanken so weit auseinandergesetzt hat, dass sie sozusagen auch auf das Kind eingehen konnten und mit der Lena eben auch individuell Sachen gemacht hat. Dann war sie auf einer Förderschule. Wir haben uns bewusst nicht für einen inklusiven Kampf entschieden, weil die Lena ja nicht selber sprechen kann und für ihre eigenen Rechte sich nicht einsetzen kann. Und da hatten wir Angst, dass sie untergeht in einer Regelschule. Und in der Förderschule war sie in Weißensee und da hätte sie jetzt auch noch bis zum Sommer hingehen können. Aber da das System für nach der Schule für jemanden, der eben nicht auf dem ersten Arbeitsmarkt unterkommen kann, sehr schwierig ist, einen Platz zu finden und dann noch als Rolli-Mensch habe ich 2 Jahre lang mir, glaube ich, 25 Förderbetriebe angeguckt, um mich für einen zu entscheiden, der jetzt sehr weit weg ist in Treptow, aber war, glaube ich, eine richtige Entscheidung. Also sie ist zu Hause, wird abgeholt von einem Fahrdienst, ist dann in der Einrichtung bis um 3 und wird wieder nach Hause gebracht.
Jetzt sind Sie ja auch noch beruflich tätig. Sie sind Kameraassistentin und haben mir im Vorfeld auch geschrieben irgendwo, Sie brauchen diesen Beruf und die Zeiten, wo es eben nur um den Beruf geht. Dann haben Sie geschrieben, das ist für Sie auch eine Flucht und eine Auszeit vom Pflegealltag. Können Sie das ein bisschen beschreiben, warum das so wichtig ist?
Genau, ich bin Kameraassistentin, das war ich auch schon, bevor die Lena auf die Welt gekommen ist. Und ich bin vielleicht sowieso nicht so eine Gluckenmutter, die nur in der Muttersein aufgehen würde. Also ob jetzt dann versorgungsintensives Kind ist oder nicht. Also dieses Konzentrieren auf eine Sache ist was, was mir unglaublich viel Ruhe und Entspannung bringt, wenn ich im Beruf einfach meinem Beruf nachgehen kann, morgens aufstehen kann, wann ich möchte, abends nach der Arbeit das machen kann, was ich möchte. Und das ist halt zu Hause überhaupt nicht. Also zu Hause sein ist für mich schon sehr mit Stress und Überlastung und Arbeit verbunden.
Und genau um solche Auszeiten zu kriegen, haben Sie ja auch vor ungefähr 3 Jahren den Verein Eine Pause gegründet. Wie ist es dazu gekommen?
Als die Lena 12 Jahre alt geworden ist, habe ich gemerkt, ich könnte auch mal ohne Lena sein oder spontan mit den anderen Kindern was machen, was mit Lena schwierig ist. Und habe mich umgeschaut, ob es irgendeinen Ort gibt, wo die Lena manchmal am Wochenende sein könnte oder auch mal eine Woche, wo es ihr gut gehen kann und wo sie betreut wird und eben nicht nur versorgt. Und ich habe einfach überhaupt gar nichts gefunden. Ich habe mich sehr gewundert, dass es sowas nicht gibt und dachte, okay, vielleicht stimmt mit mir was nicht, vielleicht bin ich anders als die anderen. Wenn es sowas nicht gibt, braucht man das vielleicht nicht, und habe mich eben umgehört in der Elternschaft von 2 Förderschulen, wie das denen geht, ob die sich überlastet fühlen, ob die auch gerne mal loslassen würden. Und nicht überraschenderweise war ich eben nicht alleine, sondern fast 70% der befragten Eltern haben sich schon nach so einer Einrichtung gesehnt. Und ich habe es einfach nicht verstanden, wieso es sowas nicht gibt. Es gibt natürlich Hilfe, die man sich nach Hause holen kann, aber das ist immer was anderes. dann ist eine fremde Person da und das Kind ist ja trotzdem noch da. Ne? Und es ist ja nicht, dass wir das Kind loswerden wollen, sondern es ist eher so, dass ich mir einen Ort gewünscht habe, wo die Lena auch gerne hingeht, vielleicht regelmäßig hingeht, auch Beziehungen zu anderen Menschen aufbaut. Der sogenannte dritte Raum, eben nicht die Schule, nicht das Elternhaus, sondern eben ein dritter Ort, wo sich das Kind verselbstständigen kann und gerne sein kann und ich eben auch mal ohne sein kann.
Wie würde dieses eine Pausehaus, das da ja im Konzept des Vereins angedacht ist, wie würde das aussehen? Für wen wäre das genau?
Das eine Pausehaus, das wir also in dem Verein zusammen entwickelt haben, das Konzept, nachdem wir auch uns viele andere Einrichtungen, die es deutschlandweit ja gibt, es gibt eben einfach nur in Berlin nichts, aber in anderen Bundesländern durchaus, gibt es Kurzzeitwohneinrichtungen, die eben keine Pflegeeinrichtungen sind, sondern es geht darum, dass das Kind eben heilpädagogisch begleitet wird, gefördert wird, sich verselbstständigen kann, individuell betreut wird. Und was eben sehr wichtig ist, was wir gelernt haben aus den Gesprächen und auch aus den anderen Einrichtungen, die gut funktionieren, dass es wichtig ist, die Eltern ernst zu nehmen in ihren Sorgen und Ängsten und sie auch mitzunehmen in den Prozess und ihnen die Möglichkeit geben, dort in diesem Pausehaus selbst auch zu sein. Mit den Geschwisterkindern, wenn sie möchten, oder alleine oder nur mit dem Partner, damit sie sich selbst zurücknehmen können, die Pflege nicht leisten müssen, aber sich versichern können, dass es dem Kind gut geht. Es geht eben genauso um das Kind, das eben gefördert werden muss, aber es geht auch um die Familie, die auch zusammengehalten werden soll, eben indem die Eltern sich mal erholen können und deswegen das Kind auch wieder gerne bei sich haben. Also das hört man von Menschen, die eben solche Auszeiten wahrgenommen haben in anderen Häusern. Und das war auch das, wo ich gemerkt habe, ich habe auch einfach keine Lust mehr. Ich habe dann keine Lust mehr, schon wieder Windeln zu wechseln oder schon wieder eine Flasche zu geben. Und ich weiß, wenn ich mal eine Woche weg war, dann freue ich mich auch wieder auf die Lena. Und das ist ja auch was, was den Familienerhalt stärkt und die Familien vielleicht nicht vor die Entscheidung stellt, ich kann nicht mehr, ich muss jetzt mein Kind ganz in ein Heim abgeben.
In anderen Bundesländern gibt es ja solche Kurzzeitpflegeplätze für schwerstbehinderte Kinder und deren Angehörige. Warum in Berlin nicht?
Das ist eine sehr gute Frage. Warum in Berlin nicht? Es gibt es nicht, weil der Berliner Rahmenvertrag sowas nicht vorsieht, weil die Politik nicht den Weg dafür bereitet. Und wenn Sie fragen, ja, es gibt's ja woanders, also in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel, gibt es 30 Kurzzeitwohneinrichtungen für versorgungsintensive Kinder und Jugendliche. Da gibt es einen Rahmenvertrag, einen Landesrahmenvertrag, der pflegenden Eltern 60 Tage im Jahr zuspricht an Kurzzeitwohnen. Und das wird einfach wahrgenommen und deswegen gibt es ganz viele Einrichtungen.
Sie haben am Samstag im Rahmen der Woche der pflegenden Angehörigen einen Pflegebären verliehen bekommen, zusammen mit der Mitbegründerin von diesem Verein, Eine Pause e.V. Freuen Sie sich drüber oder ist es auch so ein bisschen irgendwie, da kann ich drauf verzichten, also ich mache es jetzt ein bisschen vielleicht polemisch oder spitze es zu?
Ja, also Jeva Bersina Hersel und ich, die wir mit anderen Familien zusammen diesen Verein gegründet haben und die Jeva hat auch eine Selbsthilfegruppe schon vorher ins Leben gerufen und im Rahmen dieses Selbsthilfegruppenengagements sind wir also geehrt worden. Doch, wir freuen uns. Also wir kämpfen seit 3 Jahren ehrenamtlich mit sehr hohen Stundenzahlen in der Woche, mit viel Freischaufeln. Wir freuen uns aber auch hauptsächlich deswegen, weil wir denken, es ist einfach ein Schritt weiter in das Bewusstsein der Öffentlichkeit, dass wir dadurch die Chance haben, nicht nur das Projekt, sondern überhaupt die Situation pflegender Eltern in die Öffentlichkeit zu tragen, weil es geht uns da nicht um uns, also wir nehmen den gerne an, aber es ist stellvertretend für alle pflegenden Angehörigen und pflegenden Eltern, die eben lebenslang sich um ihre Kinder kümmern und trotzdem in allen politischen Gremien, in allen Entscheidungen, die getroffen werden zur Entlastung pflegender Angehöriger, ist einfach immer nur in den Köpfen die Pflege der älteren Menschen, was natürlich auch eine Familie belastet, aber im Durchschnitt 6 Jahre und wir pflegen unsere Kinder im Durchschnitt über 40 Jahre und trotzdem kommen wir einfach nicht vor.
Haben Sie konkrete Forderungen an die Politik?
Ja, wir sitzen auch als Spezialistin in der Sache Kurzzeitwohnen in einer Unterarbeitsgruppe Kurzzeitwohnen des Care Managements. Und dort sind wir in dieser dualen Rolle als pflegende Angehörige und als Fachperson. Und wir schreiben dort eine Empfehlung für die Politik, den Berliner Rahmenvertrag zu ändern, sodass die Landschaft hier gestückt werden kann mit Kurzzeitwohneinrichtungen. Weil auch wenn es das eine Pausehaus irgendwann geben kann, weil wir erfolgreich wären, würden wir einen so kleinen Bruchteil des Bedarfs damit decken, dass wir natürlich hoffen, dass es ganz viele Pausehäuser und Kurzzeitwohneinrichtungen geben kann in Berlin. Und ich habe die Forderung an die Politik, uns zuzuhören und uns wahrzunehmen und uns nicht den Weg zu erschweren zu einer solchen Auszeit und zu einem solchen Versorgungsangebot, das uns rechtlich zusteht. Jeder Mensch, der einer Tätigkeit nachgeht, hat einen Anspruch auf Urlaub. Wir müssen den uns erkämpfen. Obwohl wir den Anspruch haben, können wir ihn nicht wahrnehmen.
In der Begründung für den Pflegebären, da werden Sie selbst zitiert, und zwar mit den Worten, Sie seien Expertinnen mit schwindender Kraft und ohne Geld. Sie machen das ja in diesem familiären, privaten Nukleus auch noch. Und das heißt, es geht sozusagen von Ihrer privaten Zeit, von der Energie, die Sie haben, auch immer wieder ab. Gibt es auch Momente, wo Sie dann echt wütend sind?
Na, wir sind vor allem wütend, ja, dass wir das selber machen müssen, dass wir uns drum kümmern müssen. Im Grunde ist die Sache entstanden, weil sowohl Jewa als auch ich, wir haben uns danach gesehnt, eine Pause zu nehmen. Und jetzt arbeiten wir daran seit 3 Jahren, damit andere diese Pause irgendwann nehmen können, was ja auch super ist. Also ist eine sehr sinnhafte Arbeit. Sie macht auch total Spaß und jeden Schritt, den wir gehen oder dass ich jetzt heute hier bin, ist ja auch toll und dass wir den Preis bekommen haben. Aber es ist sehr schwierig und es gibt das Pausehaus immer noch nicht und wir haben immer noch kein Geld und wir haben immer noch kein Haus und keine Immobilie und wir haben auch keine Unterstützung aus der Politik.
Freisel, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch, fürs Kommen, dass Sie sich die Zeit genommen haben und hoffe, dass es mit dem Pausenhaus in absehbarer Zeit was wird.
Danke.